Wer hier hat mal eine Hochzeit gehabt? Weiß, wie das ist? Okay, Hände hoch, Hände wieder runter. Die Kinder sagen nein. Manche meiner Kinder, ich werde jetzt nicht sagen, wer, aber manche sagen, das mache ich nie. Ich bleibe ledig mein ganzes Leben lang. Und ich habe gesagt, warum? Und dann, ich habe es nicht gesagt, meine Frau hat die Frage gestellt, warum? Und ein Kind hat gesagt, naja, bis jetzt sind alle Mädels doof. Okay, so, das wird sich wahrscheinlich aber ändern. Irgendwann mal wird ein Mädchen erscheinen. Die gab es früher nicht. Und die Erscheinung ist da, sie ist da und auf einmal, die ist nicht doof. Eine Hochzeit ist etwas, das ein Gabe ist, ein Geschenk ist. Natürlich ganz besonders ein Geschenk, wenn es im Herrn passiert. Und zwei gläubige Menschen sich dafür entscheiden, ihr Leben lang miteinander zu verbringen. Ich durfte jetzt in meinen 15 Jahren hier in Wien zwei Trauungen durchführen. Das ist ein wunderbares Vorrecht. Eine kennt ihr natürlich, es sitzt da in der Gemeinde hier einer davon, Daniel und Daniela. Und dann auch ein anderes Ehepaar, die jetzt in Kärnten wohnen. Und die Braut ist durch ein Bibelstudium, die wir leiten durften, vor 13, 14 Jahren zum Glauben gekommen. Und wir dürften dann sie mit ihr Bräutigam, der aus Kärnten kommt, dann auch. Ich dürfte sie trauen. Das ist etwas Wunderbares, ein wirklich schönes Erlebnis, wo du merkst, hier sind zwei Menschen, die dem Herrn folgen, die miteinander ihr Leben verbringen wollen und sich vor der versammelten Gemeinde das Ja-Wort geben und auch auf biblische Art und Weise. Das Tolle ist, die bereiten sich für diesen Tag ganz besonders vor. Und ja, ich weiß, heutzutage muss man schon ein bisschen aufpassen, weil es ist so materialistisch heute und so viel Wert wird auf das Äußerliche gelegt. Und man muss da schon aufpassen, dass man nicht zu viel Wert auf das Äußerliche legt und meint, alles muss irgendwie extrem teuer sein und extrem prunkvoll sein und nur Gold und Silber und so weiter und Blumen bis zum geht nicht mehr. Da muss man aufpassen. Aber das Gegenteil wäre genauso falsch. Wenn jemand sagt, das Äußerliche ist völlig egal und wir erscheinen halt in Jeans und T-Shirt und machen uns gar keine Vorbereitungen. Warum? Weil bei der Hochzeit, das ist ein besonderer Tag, man trifft sich zum ersten Mal als Ehepaar. Man gibt sich das Ja-Wort und man sagt, jetzt verbringen wir den Rest unseres Lebens zusammen. Und da fängt was ganz besonders an, ganz Schönes, ganz Tolles. So, die meisten natürlich entscheiden sich dafür, sich ganz speziell auch äußerlich dafür vorzubereiten. Und ich möchte Folgendes auch behaupten. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, der Grund, warum das Äußerliche dann betont wird bei einer Hochzeit, ist, weil das Innerliche schon so stark vorhanden ist. Die Liebe ist schon da. Die Zuneigung ist schon da. Die Sicherheit in der Beziehung ist schon da. Sollte schon da sein. Ich meine, es ist ein bisschen ein Problem, wenn zwei Leute sich das Ja-Wort geben und der Mann steht da und sagt, ich hoffe, sie meint das. Ich hoffe, sie meint das ernst. Bin mir nicht sicher. Mag sie mich wirklich? Nimmt sie mich wirklich an in gute Zeiten und schlechte Zeiten? Also es muss schon eine Beziehung stark vorhanden sein da, natürlich, dass diese Innerliche abdeckt. Und da das Innerliche vorhanden ist, ist das Äußerliche desto mehr schön. Weil du sagst, jetzt will ich dich auch meine Freude machen an diesem besonderen Tag. Deswegen tue ich, der Mann sagt, ich werde heute sogar meine Zähne putzen. Und der putzt sich die Zähne sogar an dem Tag. Und so Haar sogar kämen. Und also ich werde mich schön anziehen. Und die Frau natürlich, die trägt ein wunderbares Brautkleid und tut ihre Haare ganz besonders stylen. Das ist kein durchschnittlicher Tag. Das ist ein wunderschöner Tag. Man bereitet sich vor und dann steht man da vor der Gemeinde und der Bräutigam, wie es üblich ist, steht vorne und wartet auf seine Braut. Und dann auf einmal kommt sie rein und sie stehen da zusammen vor der Pastor oder der die Trauung durchführt. Und ja, das ist eine wunderschöne Sache. Sie haben sich vorbereitet. Und dann gibt's Bilder. Und die Bilder sind schön. Und die Bilder hat man ein Leben lang. Und schaut das an. Das ist heutzutage, wie das abläuft. Das ist was Wunderschönes. Die Liebe und die das innerliche Verbundenheit, die innerliche Verbundenheit, die schon da ist, wird dann durch die öffentliche Trauung, durch diese Hochzeit dann allen mitgeteilt und dann öffentlich auch das Ja-Wort gegeben, das schon vorher eigentlich innerlich der Fall war. Dass die zueinander Ja gesagt haben und einander von allen anderen abtrennen und sagen, du bist für mich da und sonst niemand. Ich mag, wie Christoph Rutgers das sagt, es ist nicht, dass man bei der Hochzeit sagt, Grace zum Beispiel bei uns, Grace ist jetzt auf erster Stelle, ich will alle das wissen. Es ist nicht auf erster Stelle, weil wenn es eine erste Stelle gibt, dann gäbe es auch eine zweite Stelle und dritte, vierte. Und wer würde da denken, bei einer Hochzeit würde es passen und sagen, ja, Grace ist für Stan Nummer 1 und ja, die Edith ist Nummer 2 und die, was weiß ich, die Susanne ist Nummer 3. Sagt, nein, 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 es gibt keine Weit, es gibt nur Grace. Sonst niemand. Wir sind jetzt eins geworden und es gibt keine anderen Teile, die dazu gehören. Warum erwähne ich das alles? Haben wir jetzt in Titus hier eine Hochzeitstelle? Nicht unbedingt, aber was wir in Titus haben ist, die Erwähnung, dass Jesus eines Tages zum zweiten Mal erscheinen wird. Er ist das erste Mal erschienen und er wird eines Tages noch einmal erscheinen. Und die Bibel vergleicht Jesus Christus mit einem Bräutigam und seine Gemeinde mit einer Braut. Das heißt, alle, die hier versammelt sind und alle Gläubigen in der Welt, jetzt, der Herr weiß genau, wer sie sind, wir nicht. Preis dem Herrn, dass wir nicht die Einzigen sind. Der Herr weiß, wer seine Braut ist. Alle Christen sind die Braut Jesu. Und der Herr wird als Bräutigam erscheinen und seine Braut zu sich nehmen. Und daher haben wir auch das Vorrecht, uns für diesen Tag vorzubereiten. Weil Titus sagt uns, dass wir in einer bestimmten Art und Weise leben sollen, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Wir warten auf diesen Tag. Wir halten Ausschau dafür und sagen, wann wird das sein? Ich will vorbereitet sein für meine Begegnung mit meinem geistlichen Bräutigam sozusagen. Und das ist jetzt keine emotionale, jetzt wie Mann und Frau, physische Bindung. Das ist einfach die Liebe, die man in einer Familienart und Weise füreinander hat. Wie ein Vater die Liebe für den Sohn hat. Wie Mann und Frau einander als Ehepaar lieben in diese familiäre, diese familienebene Liebe. So, meine Frage, die ich heute betonen möchte, ist, wie wirst du Jesus begegnen? Kapitel 2 hat uns schon sehr, sehr viel mitgeteilt, was für uns alle trifft. Paulus hat Titus mitgeteilt, dass er, was die gesunde Lehre entspricht, Folgendes lehren soll. Er soll lehren, dass die älteren Männer in einer bestimmten Art und Weise ihr Leben führen. Er hat gesagt, dass die jüngeren Männer auf eine bestimmte Art und Weise ihr Leben führen sollen. Die älteren Frauen, die jüngeren Frauen, die Sklaven, die haben eine bestimmte Art und Weise, die Gott, die Jesus von sie erwartet, dass sie ihr Leben so führen, zu seiner Ehre, damit sie eben das Evangelium schmücken, wie wir es letzte Woche angeschaut haben. Dass Menschen unser Leben anschauen und sagen, wow, so ist ein Christ. Das ist toll. Das ist, wie es sein soll. Entschuldigung. Und das ist genau, was der Herr eigentlich durch das Evangelium tut. Er will uns verändern, damit wir anders sind als die ganze Welt um uns herum. Damit du und ich ein Schmuckstück, ein Prachtstück seiner Gnade sind. Und nicht einfach bloß deswegen, weil wir so eine wunderbare Theologie oder Theorie oder Ideologie, wie man, was immer man es verwenden will. Die Lehre, die gesunde Lehre ist an sich nicht das Ziel. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, Jesus Christus gefallen. Jesus Christus lieben. Das ist höchst persönlich, ganz persönlich. Genauso wie bei einer Hochzeit. Bei der Hochzeit ist nicht das Äußerliche das Ziel. Aber du legst Wert auf das Äußerliche, weil das Innerliche dir so wichtig ist. Du kannst die zwei voneinander nicht trennen. Wie wir manchmal als lustiges Beispiel verwenden, was würde die Bräutigam, also der Bräutigam denken, wenn seine Braut, er schmückt, macht sich alle bereit und der Bräutigam steht da und die Braut dann kommt runter, sie ist gerade aufgestanden, sie hat ihr Haar gar nicht vorbereitet, sie hat schlechten Atem, weil Mundgeruch, weil sie die Zähne gar nicht geputzt hat und dann steht sie da und sagt, ja, ich habe es gerade geschafft. Was würde der Bräutigam denken? Der würde sie trotzdem lieben, aber der würde wahrscheinlich denken, boah, das macht mir keine Freude. Das macht mir gar keine Freude. Da würde es sicher gleich am Anfang Spannungen geben. Jetzt menschlich betrachtet wäre es so, aber wie ist es beim Herrn? Wie ist es beim Herrn? Wollen wir Jesus eine Freude machen? Schauen wir uns diese Stelle an und überlegen wir uns genau diese Frage. Was lehrt uns die Gnade, damit wir vorbereitet sind für den Tag, wo wir vor Jesus stehen, wo wir den Bräutigam begegnen, unser Herr Jesus, den, der für uns am Kreuz gestorben ist, der für uns auferstanden ist, der heute lebt, der unser Fürsprecher ist, der uns durch den Tag durchträgt und seinen Heiligen Geist gibt, damit wir Ermutigung und Kraft und Stärke haben, der sein Wort gegeben hat, der uns liebt, wie sonst keiner andere lieben kann. Der Tag, den auf uns kommt, wo wir vor ihm stehen, ist der wichtigste einzelne Tag unseres Lebens. Und wir sollen uns durch seine Gnade dafür vorbereiten. Was sagt uns diese Stelle? Erstens, du sollst dich verändern lassen, weil die Gnade Gottes dir das lehrt. Okay, die Gnade Gottes lehrt uns, dass wir uns verändern lassen sollen. Vers 11 sagt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Das Wort hier in Zucht nehmen ist ein Wort, das man auch so übersetzen könnte mit trainieren. Oder ausbilden, also lehren. Das ist etwas, das mehr ist als bloß plaudern und ein bisschen was mitteilen, sondern ein gezieltes Trainieren, damit man etwas erreicht. Das ist, was eigentlich ein Athlet tut, wenn er sich für etwas vorbereitet. Er lernt, wie man diesen Sport treibt. Er lernt, wie man besser spielen kann. Was ein Student tut, wenn er eigentlich für eine Prüfung sich vorbereitet. Es liest nicht bloß, bummelt sich durch die, das liest die Bücher so einfach oberflächlich, sondern er beschäftigt sich intensiv damit, damit er es versteht, damit er das auch wirklich die Fragen beantworten kann. So, die Gnade Gottes ist erschienen und es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass dieses Erscheinen ist etwas, das uns lehren soll. Es soll uns trainieren, soll uns vorbereiten. Bevor wir das Lernen genauer anschauen, schauen wir uns das Wort erscheinen an. Heilbringende Gnade ist erschienen. Erscheinen, dieses Wort ist anders als bloß leuchten. Wenn wir jetzt ein Licht aufdrehen, dann leuchtet es und wir können sehen. Aber es ist mehr als bloß dieses Energie, das Licht ist, das etwas beleuchtet. Das Wort erscheinen betont, dass etwas früher nicht vorhanden war, dass es gefehlt hat, dass es dann erscheint, dass es dann plötzlich da ist. Muss nicht jetzt unbedingt 100% von schwarz auf weiß plötzlich sein, aber es ist wie ein Sonnenaufgang. Dieses Wort wird für Sonnenaufgang auch verwendet. Und es bedeutet, in der Nacht war es finster. Und dann erscheint die Sonne. Und wenn du mal einen Sonnenaufgang erlebt hast, in einer sehr schönen Umgebung, wie wir es einmal in Spanien dürften, damals vor einigen Jahren, 8, 9 Jahren, war ich in Spanien auf dieser Impact-Freizeit, die es damals in Spanien gab. Und eine der tolle Sachen, die wir tun dürften, war, wir dürften eigentlich zum Meer fahren und am Meer durften wir die Sonnenaufgang anschauen. Da standen wir am Strand, haben gefrühstückt und es war noch diese Morgendämmerung, weißt du, so ein bisschen hell, man kann natürlich schon sehen, aber die Sonne war nicht da, es ist noch nicht erschienen. Und an einem Jahr war es besonders schön, weil da waren keine Wolken, da war nichts da und man hat diese Dämmerung und dann auf einmal die ersten Strahlen. Es war wie ein Schuss von Licht, so boom, oh, jetzt ist die Sonne da und dann in seiner voller Pracht war es da und ab diesem Zeitpunkt war es mit Finsternis vorbei. Da war es schön leuchtend und das Wasser hat so ein bisschen geschimmert von Licht und das war wirklich, wirklich schön. Genauso ist es auch bei unser Herr Jesus. Er ist erschienen und Johannes Kapitel 1 sagt uns sogar, dass Licht ins Finsternis hineingekommen ist. Wir reden jetzt hier nicht von Licht, wie wir in diesem Raum haben von unserem Leuchter da oben, sondern der Unterschied ist ein metaphorisches Symbol für Gerechtigkeit, für Göttlichkeit und Sündhaftigkeit. Dass wir in unseren Sünden verloren waren und es gab für uns keine Hoffnung. Es gab für uns keinen Ausweg. Wir warteten auf Gottes Plan für die Erlösung. Der Plan Gottes wurde uns versprochen, aber wir haben noch nicht gewusst, was das ist. Wir wussten, dass es mit dem Messias zu tun hatte. Und dann kommt Jesus und er erscheint und er tut das, was notwendig ist, damit wir aus unserer Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit der Sünde hinauskommen können, dass wir nicht mehr verloren sind, dass wir nicht mehr entfremdet sind von Gott, sondern dass wir jetzt Freunde sein können, dass wir jetzt Kinder Gottes sein können durch Jesus Christus. Die Gnade Gottes ist erschienen. Und wenn wir nicht tief genug verstehen oder tief genug darüber nachdenken, was das bedeutet, dass Gott uns in unserer Sünde Gnade gezeigt hat, dann sollten wir das tun. Wir müssen erkennen, was für ein wunderbares Geschenk dieses Erscheinen Gottes in Jesus Christus für uns ist. Das Wort Gnade haben wir in der Gemeinde schon natürlich sehr, sehr oft angesprochen. Ich hoffe, für uns ist das kein neues Wort oder kein Wort, wo wir noch nicht wirklich fest verstehen, womit das zu tun hat. Gnade ist mehr als einfach unverdientes Wohlwollen. Das ist ein Teil davon, dass Gott uns etwas schenkt, das wir nicht verdient haben. Und das ist es natürlich. Aber es geht einen Schritt weiter. Gnade ist die Kraft Gottes. Es ist die Befähigung Gottes, um etwas zu tun. Das heißt, wenn du Gnade hast, hast du die Kraft Gottes bekommen, aus der Verlorenheit auszusteigen und in der Gerechtigkeit Gottes zu sein. Du hast durch Gnade die Kraft, anders zu leben, das, was du vorher nicht hattest. Jetzt hast du nicht nur sein Wohlwollen, seine Liebe und Gunst. Jetzt hast du seine Kraft, die dir zur Verfügung steht. Seine Gnade ist erschienen in Jesus Christus. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Hier ist auch eine wichtige Frage, die vorkommt. Es ist heilbringend, das heißt rettend, erlöst uns von unserer Not. Heil ist eben Erlösung. für alle Menschen. Was bedeutet das, dass diese Gnade für alle Menschen erschienen ist? Will der Titus hier uns sagen, oder der Paulus Titus sagen, hey Titus, dass die Gnade ist für alle Menschen erschienen und es ist heilbringend für alle Menschen. Alle Menschen werden errettet werden. Ist das, was Paulus hier sagt? Die Antwort darauf ist natürlich nein. Wir haben hier keine Allversöhnungslehre. Und wie können wir das wissen? Natürlich deswegen, weil es müsste in den Kontext zusammenpassen, dass Menschen alle errettet werden. Aber genau das ist nicht, was der Paulus hier erwähnt. Er sagt im Gegenteil, man soll lehren, man soll ermahnen, man soll Menschen helfen, weil es gibt Irrlehrer und es gibt gute Lehrer und man muss die Wahrheit weitergeben, weil es möglich ist, dass Menschen verloren gehen, dass Menschen auf einen Irrweg sich begeben und nicht errettet werden. Allversöhnung eigentlich macht gute Lehre, es macht alles, was jetzt Evangelisation betrifft, nicht notwendig. Das brauchst du gar nicht. Aber genau das wird immer wieder im Wort betont. Du hast hier auch eigentlich eine ganz andere Auslegung, das ganz einfach ist. Es wird allen Menschen erscheinen, das heißt, Jesus ist für alle Menschen gekommen. Jesus, wie es in Johannes 3,6 ist, er liebt die ganze Welt. Nur die aber glauben, werden daran teilnehmen. Und es wird für alle Art Menschen der Fall sein. Es ist nicht einfach, dass nur die Reichen oder nur die Weisen, nur die jetzt besonders gut gebildet sind, das Evangelium erkennen können. Was haben wir gerade gelesen? Das Evangelium ist heilbringend für alle Menschen. Es ist heilbringend für alte Frauen. Es ist heilbringend für junge Frauen, für alte Männer, junge Männer, sogar Sklaven. Egal welches Geschlecht du hast, egal in welchem Alter du bist, egal in welchem sozialen Stand du bist, Sklave oder frei, das Evangelium ist für dich, für alle Menschen erschienen. Daher kann niemand sagen, das passt mir nicht, ich kann nichts davon haben. Nein, es ist das, was Jesus uns gegeben hat. Es ist wunderbar. Okay, so wir fangen damit an. Warum sollen wir so leben, wie es in Vers 1 bis 10 steht? Weil die Gnade Gottes ist erschienen. Und die Gnade Gottes ist für alle Menschen und es ist heilbringend. Es verändert dein Leben, es verändert dein Zustand. Und es unterrichtet uns. Vers 12. Diese Gnade lehrt uns konkrete Wahrheiten. Die Gnade ist nicht erschienen. Jesus ist nicht gekommen, um uns bloß von der Hölle zu retten. Das ist natürlich eine wichtige Auswirkung davon. Preis dem Herrn. Wir sind nicht mehr getrennt von Gott. Wir sind nicht mehr verdammt in unsere Sünden. Aber das ist nur ein Teil davon. Die Sünde hat Auswirkungen in unserem Leben. Und der ganze Grund, warum Paulus in Vers 1 bis 10 alle diese Beschreibungen da gibt, dass die Menschen sich so verhalten sollen, besonnen sein sollen, dass sie eben wirklich Vorbilder, die jungen Männer, Vorbilder guter Werke sein sollen. Alle diese Eigenschaften sind deswegen da, weil die Gnade uns dorthin führen will. Gottes Kraft soll etwas sein, das an unser Leben sichtbar ist. Seine Veränderungskraft. Das ist wie einer, der sagt, weißt du, ich habe jetzt ein neues Pulver gefunden. Wenn du diese Eiweißpulver in deine Milch da einrührst und dann trainieren gehst, dann wirst du sofort an Muskel gewinnen. Und schau, ich habe das jetzt schon ein Jahr gemacht. Schau, was ich habe. Und der schaut so aus wie ich. Das ist ein mächtiges Stoff. Du wirst gleich viel stärker und größer werden. Siehst du? Du würdest sagen, wie viel kostet das jetzt? Wenn das Leben, wenn das, was du siehst, nicht mit den Worten zusammenpasst, wie wir schon in den früheren Stellen gesehen haben, dann ist das, was gesagt wird, unglaubwürdig. Die Gnade ist gekommen, nicht bloß, um uns von der Hölle zu retten, sondern um unser Leben zu verändern. Damit wir Christus Jesus die Ehre geben können. Heilbringend. Was ist das Ziel, das er hat? Du bist nicht mehr, wer du warst. Interessant, was er hier sagt, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Das Wort verleugnen hier drückt unser Zustand aus. Die Übersetzung hier ist ein bisschen schwierig. Es ist nicht falsch, aber es deutet irgendwie fast darauf hin, dass wir das jetzt machen sollten. Dass das ein gegenwärtiges oder zukünftige Arbeit ist für uns. Die Gnade lehrt uns, du sollst das tun. Aber eigentlich das griechische Form, was wir hier finden, ist ein Form, das einen Zustand darstellt. Nicht, was du jetzt werden sollst, sondern wer du bist. Das ist, was die Gnade lehrt. Wer bist du in Christus? Und wir sehen hier, dass ein Mensch, der behauptet, Christ zu sein, der ein Mundbekenntnis hat, aber sein Leben zeigt das in gar keiner Art und Weise, dann sind wir wieder in dieser Situation, wie Jakobusbrief anspricht, dass Glauben ohne Werke ist tot. Es ist völlig tot. Es ist kein lebender Glaube. Jeder, der ein neugeborener Christ ist, der ein rettender Glaube hat, wird auch in seinem Leben verändert werden. Er wird in irgendeiner Art und Weise nicht mehr der gleiche sein, wie er früher war. Und die Gnade wird ihn dann auch lehren, zunehmend mehr und mehr alles, was er früher war in der Sünde, in der weltlichen Begierden und in der Gottlosigkeit, völlig zu verleugnen und ganz auf Jesus konzentriert zu sein. Das Gesetz nach der Bekehrung wird auf unser Herzen geschrieben. Das Gesetz ist nichts mehr als das Wort Gottes. Das ist wirklich der Maßstab der Gerechtigkeit Gottes. Das ist ja klar, die 10 Gebote sind das Gesetz, oder? Du sagst jetzt, ich bin Christ, aber trotzdem lüge ich. Ist okay, ich bin errettet. Das geht ja nicht, das kann nicht sein. Du wirst dein Heil nicht verlieren, wenn du lügst, aber irgendwas stimmt nicht in deinem Herzen als Christ, wenn du sagst, ich kann mein Leben führen außerhalb Gottes Gerechtigkeit und trotzdem gottgefällig sein. Der Unterschied zwischen einem Christ und einem Nicht-Christ ist, dass ein Christ den Geist Gottes im Herzen hat. Und der Geist Gottes wird uns natürlich dorthin führen, ein Leben zu seiner Ehre zu leben. Und wo finden wir das? Wie das ausschaut? Wir haben es gerade gelesen. Hier ist das Gesetz sozusagen. Hier ist die Offenbarung. Wenn man sowas liest, wenn ich das lese als gläubiger junger Mann, dass ich ein Vorbild guter Werke sein soll, dass ich Unverfälschtheit erweisen soll, dass ich würdigen Ernst und Unverderbtheit zeigen soll, wenn das auf mein Herzen wirkt und ich das erkenne, dann entsteht in mir ein Wunsch danach, das zu tun, das in meinem Leben umzusetzen. Wir kommen bald dazu, das genauer zu betrachten, aber dieser Wunsch muss vorhanden sein. Wenn in unser Herzen irgendeine Ausrede vorkommt, ja, ich bin errettet, brauche ich nichts mehr, mich um gar nichts mehr kümmern, dann denken wir völlig falsch, weil die Gnade uns dorthin führt und sagt, wer du bist, will Jesus völlig ändern. Er will dich neu gestalten. Das heißt, die Gottlosigkeit und die weltliche Begierden werden verleugnet. Das Wort verleugnen ist kein schwaches Wort, ein starkes Wort. Wenn jemand dich verleugnet, dann sagt er, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Mag das nicht mehr. Weg von dir. Ich verleugne, dass ich dich kenne. Petrus hat Jesus Christus verleugnet. Und wie hat das ausgeschaut? Mit Schimpfwörtern hat er gesagt, was meint ihr, dass ich kenne den Mensch gar nicht? Völlig, völlig von ihm losgetrennt. Und dann zu seiner wirklich peinlichen Beschämung hat dann er erkannt, dass er sein Herr gerade verleugnet hat. Verleugnen wir, ist das in unser Herzen auch unser Wunsch, unsere Richtung, Gottlosigkeit zu verleugnen und auch Begierden, unsere weltliche Begierden zu verleugnen? Ich bin nicht mehr gottlos. Ich lebe nicht mehr nach meinen Gefühlen. Ich lebe nach dem Wort Gottes. Und ich bin gottesfürchtig. Alles, was ich tue. Die erste Frage, die ich stelle, ist, gefällt das den Herrn? Das ist, was Gott in uns tut. Du bist nicht mehr, wer du warst, wenn du in Christus bist. Und das trifft nicht nur dein Innerliches, es trifft dein ganzes Leben. Weil das Innerliche wird dein Äußerliche auch beeinflussen. Zweitens, du bist noch nicht, wer du sein sollst. Es ist ein Prozess. Und hier merken wir, dass es ein Prozess ist, weil es sagt, es unterrichtet uns oder nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Dieses Wort, das es lernt oder unterrichtet und in Zucht nimmt, ist ein gegenwärtiges, aktives Wort. Das heißt, dieses Prozess befindet sich jetzt. Also es findet jetzt statt. Es ist keine abgeschlossene Sache. Es ist ein Prozess, das jetzt gerade geht. Wir leben in dieser jetzigen Weltzeit. Das ist, wo Gott uns eigentlich hineingesteckt hat. Und vielleicht denkst du, ach, warum musste ich gerade jetzt auf der Welt sein? Das ist so eine ungenaue, so eine schwierige Zeit, so eine unsichere Zeit. Und ja, wenn wir heute die Welt anschauen, dann sagt man, okay, ich weiß jetzt nicht, was morgen, was in 5 Jahren, was in 10 Jahren sein wird. Aber wisst ihr, das ist nichts Neues. Das ist gar nichts Neues. Das haben so viele Generationen erlebt auf einer anderen Ebene, andere Situationen. Aber die Welt ist kein sicherer Ort. Jesus ist unsere Sicherheit. Gott hat uns in diese Zeit, wo wir uns jetzt befinden, in diesen jetzigen Weltzeit, er hat uns in diese Zeit hineingesteckt, damit wir für ihn leuchten, genau wie die Glaubenshelden in der Vergangenheit geleuchtet haben. Wirklich das Evangelium herausgestrahlt haben durch ihr Leben. Genau das ist, was Philipperbrief uns sagt. Wir leben in einem verdrehten und verkehrten Welt, in Philipper Kapitel 2. Aber wir sollen in dieser Welt leuchten, indem wir das Wort der Wahrheit festhalten. Wir leuchten und zeigen. Und Jesus sagte, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid die Salz der Erde. Das ist unser Vorrecht, ganz anders zu sein als diese Welt, wo wir uns befinden. So, ein Mensch, der tatsächlich neugeboren ist, der rettender Glaube besitzt, lernt von der Gnade, dass diese Errettung ihm eine ganz andere Ansicht gegeben hat. Ich will nicht mehr meine Gefühle, meine weltlichen Begierden, mein Ego folgen, was ich will, sondern ich folge Gerechtigkeit. Ich will folgen, was Jesus will. Ich will nicht mehr gottlos sein, sondern ich will gottfürchtig sein. Ich will alles tun, was Gott gefällt. Und dann merkt er aber, ich bin nicht so, wie ich sein will. Gibt er dann völlig auf und sagt, das ist ja unmöglich. Nehmen wir jetzt einer, der mit Zorn sein ganzes Leben lang kämpft. Und der ist dann, sagen wir jetzt, mit 30 zum Glauben gekommen. Und der war früher ein richtiger Raufer. Bum, bum, bum. Ich meine, hast du was falsch gesagt, dann ist der gleich hochgegangen. Boah. Und der hat eigentlich diesen Zorn in sich immer noch. Und ab und zu gibt es Ausraster. Was würdest du sagen, wenn jemand sagt, ich werde das nie ganz wegkriegen. Deswegen mache ich es gar nicht. Deswegen kümmere ich mich gar nicht darum. Und wenn ich zornig sein will, dann bin ich halt so. Das bin ich halt. Was würdest du so einen Menschen sagen? Du würdest ihm einfach sagen, lieber Bruder, die Gnade ist stärker als das. Ja, du schaffst das nicht, aber Gottes Gnade in dir schon. Es gibt keine Ausrede. Jesus will dich verändern. So, die Frage ist nicht, bist du jetzt perfekt, sondern bist du auf dem Weg dorthin, wo Gott dich haben will? Machst du Fortschritte? Gehst du die Richtung des Herrn? Kämpfst du damit? Gehst du die Sache an? Wir kennen das, wir wissen, wie das ist. Das ist, wie wir auch mit unseren Kindern umgehen. Ich meine, stell dir vor, wir hatten letzte Woche ein Klavierkonzert hier und ich bin jetzt kein Musiker, aber ich habe auch ein paar Fehler hier und da gehört. Aber stell dir vor, dass die Erwachsenen dort sitzen und nach dem ganzen Klavierkonzert die Erwachsenen sagen, weißt du, das war völlig mies. Du hast einen Fehler gemacht. Machst du das als Eltern? Na, was tust du als Eltern? Du freust dich, dass die Kinder mutig waren und nach vorne gegangen sind und probiert haben, mit alles, was sie haben, das Stück zu spielen. Und du sagst, boah, du hast das so super gemacht. Und du meinst das ernst. Du lügst die Kinder nicht an. So denkst du. Warum? Weil du wirklich froh bist, dass die Kinder sich Mühe gemacht haben. Und dann, was tust du? Du ermutigst sie jetzt. Wir machen das noch weiter und du wirst noch besser lernen. Glaubst du, dass Gott mit uns irgendwie anders umgeht? Dass Gott uns sieht und merkt, okay, da ist einer, der ist mein Kind und der sündigt, aber der kämpft damit und der hört nicht auf, der bittet um Kraft und er verbringt Zeit im Wort Gottes und sucht Hilfe, wo er Hilfe finden kann. Er will sich verändern lassen, er macht keine Ausreden. Und Gott schaut uns an und sagt, ja, aber du bist ja nicht heilig wie Christus in deinem Lebenswandel. Nein, ganz anders. Er schaut uns an und sagt, deine Position in Christus ist heilig. Wer du bist, ist heilig. Und deine Hingabe in der Heiligung ist mir wohlgefällig. Das macht mir eine Freude, weil du in Liebe mir nachfolgst. Weil du in totale Hingabe und Mut und Entschlossenheit zulässt, dass meine Gnade in dir wirkt. Du kämpfst nicht gegen mich. Ich habe ein Buch gelesen mit diesem Beispiel drin, schon lange her, vielleicht kennt ihr das Beispiel, aber ich finde es so toll, weil es dreht sich um einen Vater und der hat seinen Sohn eine Belohnung gegeben, hat 1 Euro geschenkt. Und er sagt, okay, Sohn, was willst du mit deinem Euro tun? Und der Sohn sagt, ich will mir ein Fahrrad kaufen. Vielleicht kennt ihr dieses Beispiel, ich habe es ein paar Mal verwendet. Okay, und was sagt der Vater? Geht der jetzt auf Analyseebene? Oh, komm her, Kleiner, das geht ja nicht. 1 Euro reicht schon gar nicht aus. Du hast nicht genug Geld, um das anzuschaffen. Das könnte er tun. Aber das Beispiel ist ganz anders. Der Vater freut sich, dass der Sohn nicht sagte, weißt du, ich hole mir jetzt Kaugummi. Der Sohn will sein Geld vernünftig investieren in etwas, das wirklich wertvoll ist. Und der Vater freut sich, dass der Sohn sowas machen will. So er sagt, ja, das ist wirklich eine vernünftige Investition für dein Geld. Geh mal jetzt zum, Sportgeschäft und kaufen wir uns ein Fahrrad. Der geht rein und der Sohn schaut alle Fahrräder an und er sucht sich ein Fahrrad aus und sagt, Papa, dieses Fahrrad hier ist das Beste, das ich finden kann. Den möchte ich mit meinem Euro kaufen. Papa sagt, boah, du hast dich sehr gut entschieden, das passt und so ist es. Wir sollen das dann nehmen. Nimm dir den Fahrer zur Kasse. Er nimmt den Fahrer und geht zur Kasse und geht ganz stolz sozusagen, ganz selbstsicher zur Kassierin und sagt, ich will dieses Fahrrad kaufen. Und die Kassierin sagt, na toll, schön. Und er gibt sein Euro zur Kassierin. Und der Kassierer schaut das kleine Kind an und sagt, okay. Und der Vater, was tut der Vater? Der steht natürlich auch da und er schaut die Kassiererin an und sagt nicht, okay, Junior, nimm dein Fahrrad und geh da mal vorne und warte auf mich kurz, ich muss mit der Frau kurz reden. Junior geht weiter, hat sein Euro Fahrrad gekauft. Und was macht Papa? Er legt den Rest aus und sagt, alles bezahlt. Das ist ein Beispiel dafür. Gott schaut uns an. Er weiß, dass wir in unserer Kraft nicht genug Geld haben, um zu tun, was wir tun sollten. Was er will, ist, dass wir das geben, was wir haben. Und er gibt den Rest dazu. Und er macht das wohlgefällig. Er ist derjenige, der uns dann zum Schluss alles gibt, was wir brauchen. Aber wenn wir sagen, na, ich nehme meinen Euro und ich kaufe mir Kaugummi, weil sonst kann ich ganz nichts anderes damit machen, ich bin nicht stark genug, dann haben wir vergessen, wer hinter uns steht, welche Ressourcen hinter unser Leben stehen, damit wir auch für den Herrn leben können. Paulus sagt, die Gnade Gottes lehrt uns, dass wir nicht mehr sind, wer wir waren, und wir sind noch nicht, wer wir sein sollen, und Gott verändert uns. Er will dich umgestalten. Gehen wir zurück zu diesem Hochzeitbeispiel. Die Braut, die da nach vorne kommt, ist nicht, wer sie war, als sie aufgestanden ist in der Früh. Hoffentlich. Äußerlich. Innerlich ist die Liebe gleich für den Bräutigam. Als sie aufgestanden ist und sie schaut schlecht aus, sie hat Mundgeruch, Haare überall. Aber weil innerlich die Liebe vorhanden ist, will sie etwas tun, damit das Äußerliche den Tag entspricht. Das ist ganz normale Beziehung. Und so ist es beim Herrn. Wir sind in der Gnade Gottes angenommen, aber wir wollen das Äußerliche durch die Gnade Gottes verändern lassen zur Ehre Gottes. Und das bringt uns zu unserem nächsten und letzten Punkt. Es ist persönlich. Du sollst dich verändern lassen, weil Jesus jederzeit zum zweiten Mal erscheinen könnte. Paulus geht weiter und sagt, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung des Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Jetzt, wir haben ein Hochzeit als Bild verwendet. Jetzt wollen wir ein anderes Bild nehmen. Okay? Und das ist für uns schwer vorzustellen. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, welche Zeit hier Paulus meint. Vielleicht meint er die Entrückung. Vielleicht spricht er von der Zeit, wo wir dann auf Erden sind, beim zweiten Kommen Jesu. Das ist an sich völlig egal. Völlig egal. Weil was hier im Mittelpunkt steht, ist die Begegnung mit Jesus. Dass du eines Tages mit Jesus, du wirst ihn sehen, du wirst ihm begegnen. Okay, so ignorieren wir jetzt wann und so weiter das Ganze und einfach das ist passiert. Wann auch immer. Du stehst vor Jesus. Okay, du siehst mich. Du hast jetzt keine Möglichkeiten mehr, dein Leben aus Liebe umzugestalten durch seine Gnade. Wahrzunehmen, was er angeboten hat. Und du bist jetzt vor ihm, wie du bist. Wer bist du? Wie wirst du Jesus begegnen? Was wird er in deinem Leben sehen? Jetzt verstehe, ich weiß, wir sind gerecht in Christus. Das ist unsere Position. Genau wie die Braut geliebt und angenommen ist von ihrem Bräutigam, egal wie sie ausschaut. Aber wie schaut sie aus, wenn sie vor ihm steht bei der Hochzeit? Das hat auch eine Bedeutung, weil das zeigt, was in ihrem Herzen ist für ihren Bräutigam, oder? Wie so sehr sie den Bräutigam schätzt. Wie so sehr sie auf seine Liebe reagiert und umgekehrt. Was hat Jesus getan, um seine Liebe zu beweisen? Das finden wir in Vers 14. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Was hat er getan für uns? Der hat alles getan, was wir brauchen. Was lassen wir zu, dass wir für ihn tun? Jesus gab uns das persönlichste Geschenk, das man geben kann, nämlich sich selbst. Ich schlage 2. Korinther Kapitel 5 auf. Weil hier sehen wir genau diese Thematik. 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Schlag Epheser 4 auf. Epheser Kapitel 4. Wir lesen in Vers 19, wie die Welt Ungläubigen sind. Zügellosigkeit, alle Art von Unreinheit verüben sie mit unersättlichen Gier. Vers 20 in Epheser 4. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den frühen Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Okay, das ist genau, was Titus sagt, also was Paulus hier an Titus sagt, dass wir den weltlichen Begierden verleugnen und die Gottlosigkeit. Das ist, was passiert, wenn du Buße tust. Okay, den hast du abgelegt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, abgelegt und angezogen. Das ist nicht nur dein innerlicher Zustand. Warum wissen wir das? Weil Vers 25 geht weiter. Darum legt die Lüge ab. Ist das jetzt äußerlich oder innerlich? Das ist innerlich und äußerlich. Du legst die Lüge ab, weil du neu denkst. Und das ändert dein Verhalten. Du lügst nicht mehr. Du legst das ab. Ja, zürnt ihr so, sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter dem Zorn. Es ändert dein Zorn. Es ändert dein Umgang mit allem. So, Jesus hat uns sich selbst gegeben, damit er bestimmte Ziele für uns erreichen kann. Nicht bloß, dass wir die Hölle entkommen. Nicht bloß, dass wir errettet sind und seine Gerechtigkeit in unserer Position bekommen, in unsere Identität, sondern in unser Wandel, in unser Leben auch völlig anders sind, als was wir früher waren. Was ist es, das wir anders tun? Die Gottlosigkeit, er hat uns davon freigekauft, Vers 14. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Erlösen ist Freikaufen. Wir waren Sklaven der Gesetzlichkeit. Wir waren Sklaven der Gesetzlosigkeit. Das ist alles gegen die Gerechtigkeit Gottes. Wo einer denkt, dass er ohne Gott auskommen kann oder dass er durch äußerliche Ritualen oder äußerliche Regeln irgendwie gerecht werden kann. Alle diese Dinge sind gesetzlos, sind gottlos. Er hat uns davon befreit. Und wie? Indem er uns errettet hat und den Heiligen Geist gegeben hat, der seine Gerechtigkeit auf unser Herzen schreibt, unser Herzen ändert. Und dadurch, was tut er? Und für sich selbst ein Volk zum besonderem Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Er reinigt unser Äußerliche, was dazu führt, dass unser Innerliche, was dazu führt, dass das Äußerliche gereinigt ist. Und dass wir eifrig sind, gute Werke zu tun. Welche gute Werke? Naja, junge Frauen, seid ihr euren Männern unterordnet? Liebt ihr eure Männer? Liebt ihr eure Kinder? Seid ihr besonnen, seid ihr keusch, seid ihr häuslich. Ältere Frauen, seid ihr, habt ihr ein Verhalten, wie es Heiligen geziemt? Seid ihr nicht verleumderisch? Spricht ihr in einer Art und Weise, die erbauend ist? Seid ihr, die keinem Weingenuss ergeben sind, lehrt ihr das Gute? Kennt ihr das Gute? Junge Männer, haben wir früher gesagt, seid ihr Vorbilder guter Werke? Habt ihr eine untadelige Rede? Sklaven, seid ihr euren Herrn unterordnet? Nimmt ihr das vom Herrn an und seid gute Arbeiter? Das sind die guten Werke, die wir eifrig sind zu tun. Und dann liest du andere Erklärungen auch in andere Bibelstellen. Das ist Gottes Ziel für uns. Nicht bloß innerlich verändert zu sein, sondern dass es eine äußerliche Auswirkung hat. Wer ist das jetzt, der erscheinen wird? Wir dürfen das nicht übersehen. Wenn der Herr Jesus erscheint, wer ist er? Mit wem haben wir zu tun? Es steht hier, dass für die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Wir haben hier ein griechisches Regel, das heißt Jesus Christus, der große Gott, der unser Retter ist. Gott, Mensch geworden, hat das für dich und für mich getan. Das ist Liebe. Das ist Gnade. Er opfert sich selbst für uns auf. So, jetzt gehen wir zurück zu unserem Bild. Jetzt ist nicht mehr eine Hochzeit, wo der Bräutigam hier ist, die Braut da hinten. Jetzt ist es das Bild, Jesus kommt. Und ich weiß nicht, wie wir uns das vorstellen, aber versuch irgendwie in deinem Gedanken, dich da in diese Szene hineinzusetzen. Dein Leben ist vorbei. Du bist jetzt in der Ewigkeit. Und jetzt zum allerersten Mal stehst du vor Jesus. Wie stehst du vor Jesus? Was sieht er in deinem Leben, wo er sagt, du guter, treuer Knecht? Natürlich wird es nicht sein, dass du und ich da stehen und sagen, schau, ich bin perfekt. Ich habe alles richtig gemacht. Das wird nicht sein, genau wie bei unseren Kindern, die als schwache, junge, nicht vollkommene Menschen ein Instrument spielen. Es werden Fehler dabei geben, aber die Frage ist, wie gehen sie damit um? Und sagen sie, ist egal, man hat halt Fehler. Oder streben sie Exzellenz an? Und bei uns ist dann eben, wie gehen wir mit unseren Sünden an? Erkennen wir, dass Jesus unser Leben so sehr verändern will, dass das Innerliche, das Äußerliche völlig umgestaltet. Er will dich so ganz anders verändern, dass wenn du 10 Jahre, nachdem du Christ geworden bist, einen alten Freund begegnest, der dich vor deiner Bekehrung kennt, der würde sagen, boah, das ist der Stern, aber irgendwie ist das nicht der Stern. Der ist irgendwie ganz anders. So habe ich ihn nicht mehr in Erinnerung. Und du wirst dann sagen, ja, ich bin nicht mehr der alte Stern. Ich würde das sagen. Ich bin ein Kind Gottes. Jesus verändert mein Leben. Die Gnade hat mir das gelehrt zur Ehre des Vaters. Wie wird das sein? So, mach deine Augen zu. Ich weiß nicht, wie du jetzt Jesus vorstellen kannst. Ich weiß nicht, was für ein Gesicht er hat, aber denk jetzt danach. Du bist jetzt und stehst vor Jesus Christus. Er weiß alles über dich. Alles. Wie hast du ihm deine Liebe gezeigt in dein Lebenswandel und Weise? Und was will er von dir jetzt? Was lehrt er jetzt? Was lehrt er dich jetzt? Jeder weiß zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt, wo Gott uns anspricht. Hey, das will ich in deinem Leben verändern. Mach, du kannst das. Folge mir nach. Was spricht er an in deinem Leben jetzt? Und wie gehst du damit um? Zu seiner Ehre, damit du eines Tages vor ihm stehst und sagst, Herr, es ist alles deiner Gnade, aber ich bin mitgekommen, ich habe es angenommen, ich habe die gesunde Lehre persönlich genommen und habe mich verändern lassen durch deine Gnade, zu deiner Ehre. damit du verherrlicht wirst. Lass uns beten.